Denkbar, der Wissenschaftspodcast über Intelligenz mit Annalena und Arthur.
Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme hier bei uns im Denkbar-Podcast. Und hallo, Annalena.
Hallo, Arthur, und hallo nach draußen.
Wir haben heute mal was ganz anderes vor, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich dich erstmal fragen, du hast ja jetzt beim letzten Mal geschnitten, zum ersten Mal hast du für unseren Podcast Schnittarbeit geleistet. Wie war denn das so für dich?
Puh, aufregend, eine große Bürde.
Du hast es aber super gemacht.
Oh, danke. Ja, arbeitsintensiv auf jeden Fall. Ich kenne das Schneiden tatsächlich noch aus der Covid-Zeit, als ich meine Lehrvideos geschnitten habe und mit der etwas perfektionistischen Ader, die ich so habe.
Es ist, was du machst.
Dauert es dann eine ganze Weile. Aber ich meine, du kennst das. Es ist doch schon echt aufwendig, so eine Podcast-Folge zu schneiden. Ich glaube, lass mich nicht lügen, so irgendwas 6 bis 8 Stunden habe ich, glaube ich, da dran gesessen, das zu schneiden.
Ja, ich kann jetzt nicht so genau abschätzen, ob ich teilweise schlimmer oder weniger schlimm bin als du, aber es ist halt zeitintensiv und man unterschätzt das maßlos. Wir haben das jetzt hier auch mal so gemacht, weil wir gesagt haben, dass es gerade nach der einen Geschichte, die wir letztes Jahr hatten, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir beide hin und wieder auch Schnittarbeit, wenn eine Person von uns nicht kann, kann die andere da sozusagen aushelfen, dass das dann auch für die Regelmäßigkeit von Podcast-Folgen zugunsten kommt. Und heute habe ich aber trotzdem schon wieder was ganz Neues hier, so halb ganz neu. Wir sitzen mal wieder zusammen am Tisch und können uns in die Augen schauen, nicht nur virtuelle Desktop-Augen sozusagen.
Ja, nicht nur das. Wir haben nicht nur ein, sondern 4 Mikrofone um uns herum arrangiert, um zu gucken.
Er hat 3. 2 gehören ja zusammen. 2 Ansteckmikros sind ja trotzdem eigentlich, sind ja ein Ding am Ende.
Das stimmt, aber meins ist plüschig und deins nicht.
Wir wollten eigentlich sogar noch ein 4. aufnehmen. Das muss jetzt warten fürs nächste Mal, ob wir nicht Multitrack gerade auf die Schnelle hingekriegt haben, aufnehmen. Aber wir haben, wie wir es beim letzten Mal gesagt haben, versuchen gerade einfach verschiedene Sachen, um die Qualität konstant quasi hochzuhalten in Zukunft. Und das heißt halt auch, dass wir zum Beispiel, wenn wir vor Ort Aufnahmen haben, gucken wir jetzt gerade, welches ist das optimalste Mikro. Und ich habe einfach aus unterschiedlichen Gründen unzählige Mikrofone. Und da haben wir noch das Gute von Annalena, das letztes Jahr, vorletztes Jahr, glaube ich, auch schon mal, als wir das erste Mal zusammen an einem Ort aufgenommen haben, zum Einsatz kam. Und dann haben wir sogar noch was Neues, weil wir haben heute keine klassische Frage, sondern wir haben so Artwork-verrückte Idee, was wir umsetzen. Ich würde es gerne unter die Rubrik Annalena, stimmt das oder stimmt das nicht, zusammenfassen. Das hat dann nämlich schon doch ein bisschen Fragencharakter. Was haben wir uns für heute ausgedacht?
Ah, das klingt ja sehr cool. Du hast mir auf jeden Fall erzählt, dass du in letzter Zeit auf Social Media immer mal wieder so Mythen und Posts über Intelligenz siehst oder Themen, die mit Intelligenz assoziiert sind und dass du dich gefragt hast, was ist da eigentlich dran? Und ich kenne das tatsächlich. Ich kriege irgendwie seit ein paar Wochen immer so Werbung reingespült. Ist das eigentlich Intelligenz oder schon ADHS? Ich weiß nicht warum, aber das erreicht mich immer. Es scheint also irgendwie viel Werbung zumindest in Social Media zu geben zum Intelligenzthema.
Was ich halt auch so, es gibt ja auch ganz diese Quizzes, wo man dann auch so charaktertechnisch irgendwie eingestuft wird. Ich bin da halt immer ganz, ganz, ganz skeptisch bei diesem ganzen Kram. Der ist mir irgendwie alles sehr dubios.
Da können wir auch mal drüber reden, aber das ist vielleicht ein leicht anderes Thema.
Also dann wollen wir mal gar nicht so groß die Zeit verlieren, sondern uns an die Themen ranmachen. Ich habe ein paar rausgesucht. Du hast Fake-Check sozusagen mäßig dich da in dem Ganzen gewidmet, angeschaut. Und das erste Thema ist, ich glaube, da hatte ich dir sogar mehrere Quellen geschickt. Da waren nämlich Postings, die behauptet haben, dass Intelligenz vor allem über die mütterliche Seite wegen dem X-Chromosom weitervererbt wird. Und da bin ich immer sehr skeptisch, wenn so Intelligenzvererbungsthemen aufkommen. Also, Annalena, stimmt's oder stimmt's nicht?
Ja, das Thema fand ich ganz süß. Mein feministisches Herz hat das natürlich sehr erfreut, dass Intelligenz vielleicht mütterlicherseits vererbt wird. Aber die Frage ist natürlich, ist da was dran? Und wir können vielleicht erstmal kurz drüber sprechen, ob und wie Intelligenz überhaupt vererbt wird. Und das stimmt in der Tat. Intelligenz, haben wir auch schon mal kurz angesprochen, ist relativ stark genetisch bedingt. Das heißt, die Intelligenz unserer Eltern hat tendenziell schon einen recht starken Einfluss darauf, wie intelligent wir sind. So 50-80% der Varianz in Intelligenzunterschieden, sagt man, ist genetisch bedingt.
Weil du gerade alles so schön mit dem feministischen Herz. Ich glaube, wo man aufpassen muss bei solchen Sachen, ist immer ganz schnell dieser Confirmation Bias. Man hört halt etwas oder liest etwas, was man halt gerne wahrhaben möchte. Aber das heißt halt noch nicht, dass es das ist. So, wenn wir jetzt wissen, okay, grundsätzlich stimmt es schon mal, Intelligenz wird sehr viel über die Genetik vererbt, Inwieweit stimmt es, dass das hauptsächlich über das X-Chromosom und dadurch halt sehr stark über die weibliche Seite passiert?
Ja, ich habe mich erstmal gefragt, wo kommt überhaupt diese Idee her, dass das X-Chromosom Intelligenz vererben könnte und dass es dann durch die Mutter stärker ist? Meine Erklärung, also tatsächlich habe ich wenig in der wissenschaftlichen Forschung dazu gefunden, dass Intelligenz über das X-Chromosom vererbt wird. Da können wir vielleicht gleich drüber reden. Ich habe mich dann gefragt, wie könnte man denn überhaupt auf die Idee kommen? Und eine Möglichkeit kann natürlich sein, dass bestimmte Entwicklungsstörungen, bestimmte Krankheiten über das X-Chromosom vererbt werden. Das gibt es sehr, sehr selektiv, aber bei Intelligenz ist das tatsächlich nicht der Fall. Und selbst wenn es so wäre, habe ich mich gefragt, ist es ja schon so, dass das X-Chromosom eigentlich nicht nur von der Mutter kommt, sondern zumindest bei Mädchen genauso häufig vom Vater, weil Mädchen haben ja zwei X-Chromosome, Jungs haben nur ein X-Chromosom. So oder so habe ich der Argumentation nicht ganz folgen können, dass es ausschließlich von der Mutter vererbt werden soll.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, weil da könnte man ganz schnell so Sachen draus stricken von wegen, ja, aber dann müssten ja Frauen halt grundsätzlich klüger sein, weil sie ja gleich zweimal das X-Chromosom haben, also quasi doppelte Chance auf möglichst viel Intelligenz. Das sind also die Sachen, da wird es halt für mich immer sehr schnell fishy und da werde ich immer sehr schnell skeptisch halt bei der ganzen Geschichte.
Ja, und so funktioniert das ja auch nicht mit Genexpression. Es ist ja nicht so, dass wenn ich zwei X-Chromosome habe, dass dann einfach mehr ausgelesen wird. So funktioniert das ja auch nicht.
Leider Gottes sind es halt immer manchmal Leute, die genauso Sachen dann behaupten halt. Ne? Und wenn man halt nicht genau die Argumente dagegen hat, dann steht man erstmal da und überlegt sich so, ja, das klingt, ne, Confirmation Bias riesig. Klingt schon wieder irgendwie logisch, verdammt, was will ich dagegen sagen. Deswegen machen wir das Ganze, damit die Leute in Zukunft da auch was gegen sagen können, im besten Fall. Du mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob bei den Sachen, ich glaube, bei einigen der Sachen, die ich dir geschickt habe, waren auch Quellenangaben. Weißt du dann noch, ob das bei der Muttersache auch?
Ich habe keine Quellen gefunden in dem Post, den du mir geschickt hast.
Okay, gut.
Also da stand Studien zeigen, aber welche Studien das zeigen, war nicht referenziert.
Ja, das ist das Problem. Hast du da noch etwas jetzt zu diesem Punkt, der noch interessant wäre?
Auf jeden Fall. Also wie ist es denn eigentlich mit der Intelligenzvererbung? Es ist eben nicht so, also das wissen wir auch, wenn Fake News im Raum stehen, ist das Wichtigste, dass man sie ersetzt durch Fakten. Wie ist es denn jetzt mit der Vererbung? Und der wichtigste Hinweis darauf, wie Intelligenz eigentlich vererbt wird, gibt uns die Normalverteilung der Intelligenz. Wir wissen, die meisten Menschen haben eine durchschnittliche Intelligenz, sehr wenige Menschen haben stark über- oder stark unterdurchschnittliche kognitive Fähigkeiten. Und so eine Normalverteilung, die Gaußsche Glockenkurve, ist immer ein Hinweis darauf, dass es sehr, sehr, sehr viele Einflussfaktoren auf die Ausprägung eines Merkmals gibt. Und genauso ist es auch bei der Intelligenz. Es gibt Studien zur Genetik der Intelligenz und es wird so geschätzt, dass etwa 3.000 bis 5.000 Gene etwa an der Ausprägung der Intelligenz auf phänotypischer Ebene beteiligt sind. Das heißt, nicht nur ein X-Chromosom, sondern ganz sicherlich auf allen möglichen Chromosomen sehen wir die Effekte. Das ist die eine Sache, die aus meiner Sicht ganz wichtig ist. Und das Zweite ist, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, wenn es wirklich stärkere Zusammenhänge seitens der mütterlichen Intelligenz gäbe, dann wäre das wahrscheinlich eher ein Hinweis auf Umweltfaktoren, weil es ja schon oft immer noch so ist, dass Mütter mehr Zeit mit den Kindern verbringen, noch viel mehr in die Erziehung investieren. Und das heißt, wenn ich einen stärkeren Zusammenhang zwischen der Intelligenz der Mutter und dem Kind sehen würde, was empirisch meines Wissens wirklich nicht der Fall ist, würde das tatsächlich eher auf Umwelteffekte hindeuten, weil die Mutter einfach in der Tendenz mehr Zeit mit dem Kind verbringt als der Vater.
Zur Gaußschen Glockenverteilungsform. Ja, wie auch immer, das Comeback von ihr wird auf jeden Fall geben. Ich werde die natürlich, wie schon in der letzten Folge, wo sie zur Sprache kam, nicht mehr in den Shownotes, sondern auch als Kapitelmarke und Kapitelbild reinsetzen. Das heißt, da könnt ihr euch die einmal anschauen. Da sieht man das Ganze, dass das am Anfang halt niedrig ist. Dann gibt es halt diese Peaks bei einem Durchschnittswert und dann geht es quasi bei den hohen Intelligenzen wieder sehr schnell, sehr weit runter. Also dann lasst uns, weil ich glaube, wir sind dann, das haben wir jetzt schön alles zusammengepackt, was ist da zum Punkt? Das sind halt so einzelne Beiträge, da kann man jetzt auch nicht super ausschweifend werden, aber wir haben uns einfach gedacht, wir wollen die einfach mal so ein bisschen aufgreifen und nicht einfach so im Raum stehen lassen. Und der nächste Punkt, hier fand ich natürlich auch wieder, Confirmation Bias, den fand ich dann natürlich super spannend, weil es dann so dieses Bild fördert von diesen hochintelligenten Leuten, die halt so über alles Mögliche nachdenken, die ständig am Rumgrübeln sind, die nicht aufhören können zu denken, weil das war so ein bisschen dieses Thema, dass intelligente Menschen generell wohl mehr dazu neigen, zu grübeln, sich nachzudenken, aus diesem Kopfkarussell nicht rauskommen zu können. Was hat das dabei auf sich?
Ja, das fand ich auch einen spannenden Punkt. Damit habe ich mich auch noch nicht so viel beschäftigt, weil ich wenig im Bereich der klinischen Psychologie forsche und arbeite. Und habe dann erstmal versucht, die Quellen nachzuvollziehen, die da tatsächlich unter dem Post angegeben waren. Ha, denkst du. Aber sie waren relativ unvollständig. Es gab einmal zwei Autoren und ein Jahr. Und dann gab es noch ein Journal und ein Jahr. Und Journal und ein Jahr ist halt sehr wild, weil in so einem Journal erscheinen immer 100 Artikel. Ich gestehe, ich habe jetzt nicht alle Artikel 2017 in JPSP nachgelesen, aber ich habe zumindest versucht, den Artikel zu finden mit den beiden Autoren und dem Jahr. Ich habe auch Artikel von den beiden Autoren gefunden, aus leicht anderen Jahren. Die hatten aber gar nichts mit diesem Thema zu tun. Also schon mit Intelligenz, aber so mit neuronalen Grundlagen der Intelligenz, Bildgebung der Intelligenz. Also ja, es ist schön, wenn Quellen angegeben werden, aber macht es doch gerne so, dass man zum Beispiel die DOI eingibt. Die DOI ist der sogenannte Digital Object Identifier. Und das ist quasi wirklich ein permanenter Link, den alle wissenschaftlichen Beiträge haben, den man einfach anklicken kann, der quasi für immer, naja, oder halbwegs für immer bestehen bleibt, dass man einfach nachvollziehen kann, was ist denn da die Quelle. Insofern war schwierig.
Was vielleicht auch wahrscheinlich, jetzt wenn man nicht vielleicht auf diese DOI zugreift, aber was auf jeden Fall auch hilfreich wäre, komplette Daten, also sprich vielleicht nicht nur Autoren und ja, sondern dann auch Name des Journals und Name der Publikation, so, ne, die haben ja auch immer einen Titel, dass diese vier Daten in der Kombination halt so eine Suche deutlich erleichtern würden wahrscheinlich.
Ja, absolut. Dann könnte man direkt nachlesen.
So, aber denn, was hat es denn mit diesem Punkt grundsätzlich auf sich? Hast du dazu was gefunden, zu den grübelnden, hochintelligenten Stephen Hawkins und Einsteins und Kopernikus und wen es da nicht vielleicht alles gab?
Ich habe ein bisschen recherchiert. Ganz generell muss man sagen, dass Intelligenz nicht besonders stark mit psychischen Problemen assoziiert ist. Es gibt aber eine Studie, die ich gefunden habe von Penney und KollegInnen, die werden wir da mal verlinken, dass man nachlesen kann bei Bedarf, die tatsächlich Zusammenhänge gefunden haben zwischen verschiedenen Dimensionen der Intelligenz und dem Ausmaß, in dem man sich Sorgen über bestimmte Themen macht oder nach Erlebnissen und Ereignissen noch verstärkt darüber nachdenkt. Aber das ist eher so eine Art wirklich grübeln, nachdenken, einordnen von Dingen und weniger ein sich verlieren, ruminieren, noch tagelang dem nachhängen, wie es so ein bisschen, glaube ich, in dem Instagram-Post, den du mir geschickt hattest, suggeriert wurde.
In dem Posting war ja auch so ein bisschen die Suggestion, glaube ich, die da aufgemacht wurde, war so dieses, ja, Leute, die viel grübeln nach dem Motto sind, auch dann besonders intelligent, wo man dann vielleicht auch, wenn man halt dann eine Person ist, die vielleicht zum Grübeln nachdenkt, sich dann vielleicht auch so ein bisschen positiv eingecatcht fühlt, weil man dann denkt so, oh, vielleicht bin ich ja auch intelligenter, wenn das hier so steht und so, ne? Also auch so ein bisschen so eine falsche Suggestion, dass Vertrauen für den Kanal auch erweckt wird, weil man vielleicht dann positiv die Leute, inwieweit ist das überhaupt tatsächlich so? Hat tatsächlich Intelligenz darauf Einfluss, dass man vielleicht eher pessimistisch ist, eher depressiv ist, eher über die Zukunft nachdenkt? Hast du da irgendwie vielleicht Informationen auch zu?
Ganz tendenziell ist Intelligenz eher ein protektiver Faktor. Das heißt, sie schützt davor, psychische Probleme zu entwickeln. Man muss aber auch sagen, diese Zusammenhänge sind jetzt nicht extrem stark. Die Effekte sind überschaubar. Das heißt jetzt nicht, nur weil ich irgendwie vielleicht etwas überdurchschnittlich intelligent bin, kann ich nie depressiv werden oder mir große Sorgen machen. Das ist auch klar. Es gibt ganz viele situative Faktoren. Und man muss sagen, in vielen Studien dazu wird einfach korrelativ gearbeitet und querschnittlich. Das heißt, wir sehen halt Zusammenhänge, aber was jetzt was bedingt, ist schwer zu sagen. Was wir aber tatsächlich wissen, relativ klar, ist, dass wenn wir schwere depressive Episoden beispielsweise haben, oder noch schlimmere psychische Erkrankungen, wie beispielsweise Schizophrenie, das eher zu einer Minderung der kognitiven Fähigkeiten führt. Also, dass unsere Arbeitsgedächtniskapazität niedriger wird, unsere Aufmerksamkeitsleistung schlechter wird. Das heißt, wir sehen oft kognitive Defizite infolge einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung.
Okay, krass. Also eher sogar den fast schon gegenteiligen Effekt, könnte man sagen. Bei besonders krassen Sachen wie halt Schizophrenie. Genau.
Aber wie gesagt, durchaus schon bei Depressionen, was ja auch einfach weit verbreitet ist und gar nicht, natürlich trotzdem schlimm, aber wie gesagt, ein recht verbreitetes Symptombild ist.
Ich wollte jetzt auch nicht das jetzt irgendwie so abschufen stellen. Es ist halt nur so die schwere Depression, die Schizophrenie, das meinte ich halt so. Also wirklich diese Sachen, die ja sehr krass auch in die Gehirnchemie eingreifen, in das Ganze, wie unser Kopf arbeitet. Das sind so die Punkte, wenn wir auf dem Level uns bewegen, dass da natürlich dann eine Verringerung von kognitiver Fähigkeit ein Resultat sein kann, das ist nicht verwunderlich halt. Ne? Aber auch da ist es wichtig, dass man das wirklich sich genau anschaut, sonst Confirmation Bias, ne, so das Risiko, der lauert um die Ecke und will einen halt sofort eincashen, aber man muss aufpassen.
Ja, man kann natürlich auch sagen, was ist denn viel Nachdenken? Viel Nachdenken kann ja auch sowas wie eine Form von Neugierde sein oder ein intellektuelles Engagement, wie wir das in der Folge mit Matthias Ziegler zum Beispiel besprochen hatten, wenn du dich erinnerst, dass man neugierig darauf ist, neue Situationen zu erfahren, neue Dinge zu erlernen. Und wenn das mein viel Nachdenken ist, dann ja, dann hängt das tatsächlich mit Intelligenz zusammen. Dann sehen wir da Zusammenhänge. Das haben wir in der Folge sehr ausführlich diskutiert. Also, ja.
Was ich halt auch so ein bisschen tricky finde, ist halt, wenn man halt jetzt, sage ich mal, in andere Bereiche geht, wie zum Beispiel ADHS. ADHS habe ich inzwischen gelernt, gerade zum Beispiel bei Mädchen in der Jugend zeigt sich dadurch, dass die nämlich nicht dieses Hyperaktive auf körperlicher Form haben, sondern auf geistiger Form.
Mhm.
Das heißt, bei denen sind die Gedanken extrem aktiv. Wenn man jetzt natürlich dieses Posting halt da irgendwie dann mit reinsieht, kann man sofort auch hier wieder schnell denken so, ah, die müssen dann auch hochintelligent sein. Nee, das viele Nachdenken kommt von einer ganz anderen Quelle. Hat erstmal nichts mit Intelligenz zu tun, sondern hier in dem Fall ist es das ADHS, was diese Auswirkungen hat. Ja, also auch da, wenn das wirklich so eine Verbindung wäre, dann könnte man ja auch fast sagen, ja, müssten wir uns alle freuen, wenn wir ADHS haben, weil das scheint ja dann unser Intelligenzschub zu sein. Ja, aber so einfach ist das Ganze nicht.
Ja, absolut. Und wie gesagt, die Zusammenhänge sind echt immer klein bis moderat. Also selbst wenn es das gäbe, wäre der Schluss, nur weil ich jetzt viel nachdenke, bin ich intelligenter, auch ein sehr weiter. Also die Zusammenhänge sind echt recht gering.
So einfach ist es dann doch nicht.
Ja.
Das prangere ich hier schon seit langem an, dass es nicht einfacher ist. Nein.
Was ich dann auch noch spannend fand, in dem Post stand ja auch drin, dass intelligentere Personen oft so überstimuliert sind von sozialen Situationen und sich, weil sie so viel wahrnehmen, schneller aus einer sozialen Situation auch zurückziehen und wieder erholen müssen. Dachte ich, ja, das klingt irgendwie auch interessant. Und das hat mich an die Persönlichkeitseigenschaft Extraversion erinnert. Extraversion ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die sagt uns tatsächlich, wie wohl fühlen wir uns denn in größeren Menschenmengen, wie sehr brauchen wir das auch, um uns wohlzufühlen. Und sehr extravertierte Menschen gehen richtig darin auf, wenn sie in Gruppen sind, wenn sie im Mittelpunkt stehen, auch die Führung übernehmen. Während eher introvertierte Menschen auch einfach Zeit für sich brauchen und der soziale Akku quasi irgendwann auch erschöpft ist. Und da habe ich mir dann angeguckt, könnte es denn sein, dass intelligentere Menschen vielleicht eher introvertierter sind und deswegen ihre sozialen Akkus vielleicht schneller erschöpft sind? Stellt sich aber raus, das ist auch nicht der Fall. Es gibt quasi keine Zusammenhänge zwischen Intelligenz und der Persönlichkeitseigenschaft Extraversion.
Und für all diejenigen einfach nur, damit ich auch mal hier was droppen kann und klug daher wirken darf, es gibt noch den Punkt des Ambiviertseins, das ist, wenn man von beidem anteilig hat und teilweise, sage ich mal, hin und her auch kippen kann zwischen den Bereichen. Wahrscheinlich habe ich es jetzt falsch erklärt, aber es geht ambiviert und das hat Anteile vom Introvertierten und Extrovertierten, lest es im Zweifel nach und hört mich auf den komischen Onkel aus dem Hörgerät, das ist falsch, aus dem Podcast, so.
Willst du da noch einen kleinen Faktencheck haben?
Den werde ich einfach hier reinschneiden, da darf sich Zukunftsarthur dann darum kümmern, dass er eine vernünftige Erklärung nochmal von Ambiviert reinpacken darf.
Sonst kann ich dir auch kurz erzählen.
Ach so, ja gut, okay, ja. Okay, stimmt, eigentlich hätte ich damit wechseln können, dass du es besser weißt als ich.
Du bist schon da sehr nah dran. Extraversion ist eine Dimension. Also man ist nicht entweder extravertiert oder introvertiert, sondern man ist irgendwo auf einem Spektrum. Es gibt extrem introvertierte und extrem extravertierte Menschen und die meisten sind irgendwo in der Mitte, wie bei Intelligenz auch, ne? Wo die meisten halt durchschnittlich intelligent sind. Und ambivertiert bedeutet einfach, ich bin weder extrem extravertiert noch extrem introvertiert. Und ganz wichtig, das denkt man bei Persönlichkeit oft, das sehe ich auch ganz oft, wenn das so in den Medien auch diskutiert wird, dass das so Schubladen sind, in denen man steckt. Ne? Entweder ist man das eine oder das andere. Aber das können wir uns einfach vorstellen wie so ein Kontinuum. Und da bin ich halt irgendwo. Und wenn ich eher in der Mitte bin, dann bin ich ambivertiert. Und das heißt, ich mag schon soziale Stimulation, aber irgendwann reicht es mir auch und dann brauche ich auch mal ein bisschen meine Ruhe. So, ich bin halt nicht in einem der Extreme, sondern brauche beides ein bisschen.
Jetzt muss ich dann doch einfach ganz, ganz kurz fragen, bevor wir jetzt dann weiter zum nächsten Punkt gehen. Ich würde mich tatsächlich auch in dieses Ambivert einordnen, aber über einen anderen Punkt, weniger über dieses, wenn ich irgendwann zu viel Stimulation habe, dass ich introvertiert werde. Bei mir ist es eher so, wenn ich irgendwo in ein neues Setting reinkomme, bin ich so lange introvertiert, bis ich mich dort wohlfühle irgendwann und dann kippt es ins Extrovertierte. Also bei mir ist es eher, dass das Introvertierte anfängt, weil ich halt mich unsicher noch fühle und noch nicht weiß, wie ich mit den Leuten interagieren kann. Und erst wenn ich da die Sicherheit habe, kippt es in das andere.
Oder ist das nochmal was ganz anderes?
Mhm. Ja. Ich schicke dir in einem Nachgang einen Persönlichkeitsfragebogen zu, wo du es wirklich wissenschaftlich fundiert rausfinden kannst. Aber jetzt meine, gerne, meine Einschätzung als Person, die dich schon gut kennt, ist, dass du, ich würde dich als eher introvertiert bezeichnen, nicht extrem introvertiert, aber eher introvertiert als extravertiert. Und das ist auch ganz typisch für eher introvertierte Personen, dass wenn die in einem Umfeld sind, in denen sie aber alle gut kennen, sich gut aufgehoben fühlen, Vertrauen haben, dass sie dann durchaus aus sich rausgehen und manchmal sogar dann der Mittelpunkt der Party sind. Aber das passiert bei Introvertierten eben immer nur dann, wenn die in der Umgebung sind, die sie gut kennen, die sie gut einschätzen können. Ich würde auch nicht sagen, dass du extremst introvertiert bist, aber eher introvert als extrovertiert so.
Da dachte ich, ich hätte es jetzt raus und dann ist es doch wieder nicht so einfach. Warum kann es niemals einfach sein? Okay, gehen wir zum nächsten Punkt rüber. Da passt es ja ganz gut, wie ich mich gerade versucht habe, hier einzuschätzen, weil genau darum geht es. In diesem Posting wurde gesagt, dass intelligente Menschen besser, glaube ich, oder zumindest mehr dazu neigen, sich selbst einzuschätzen, zu beurteilen und auch teilweise besser quasi die Verhaltensweisen, die Denkweisen, vielleicht auch gewisse Krankheitsbilder einzustufen, einzuschätzen halt. Ist das tatsächlich so?
Das fand ich ganz spannend. Der Beitrag hieß so, Selbsterkenntnis ist die höchste Form der Intelligenz. Und diesmal gab es sogar Quellen, es gab nämlich zwei Wissenschaftler, die sich tatsächlich auch damit beschäftigt haben.
War auch hinter den Quellen was dahinter oder wieder nur leere Luft?
Es waren halt nur die Namen. Aber zumindest kenne ich diese Person und weiß, dass sie sich tatsächlich damit beschäftigt haben. Sie haben nicht ganz das gesagt, was in dem Post stand, aber zumindest nah dran. Anil Seth und Robert Sternberg. Und da muss man sagen, was ist denn eigentlich Selbsterkenntnis? Wenn wir von Selbsterkenntnis psychologisch sprechen, dann meinen wir damit Metakognition, also das Denken über das Denken. Und das ist so eine Art Regel- oder Kontrollfunktion. Ja, wie gut weiß ich eigentlich, was ich weiß? Und das ist tatsächlich was, was unsere Leistung beeinflussen kann. Wir können uns das so vorstellen. Das ist wie, wenn wir fliegen, dann ist die Metakognition sowas wie der Pilot. Super wichtig für die Navigation, aber ganz alleine ohne einen Motor und irgendwie Flügel und alle anderen Dinge, die am Flugzeug so dran sind, mit denen ich mich nicht auskenne, fliegst du trotzdem nicht. Ne? Das sind dann in Bezug auf die Intelligenz so Dinge wie die Verarbeitungsgeschwindigkeit, das Gedächtnis und das Wissen. Und das heißt, Metakognition ist sehr wichtig, um erfolgreich zu handeln. Die Frage ist aber so ein bisschen, ist es die höchste Form der Intelligenz, was in dem Artikel stand?
Wie will man das überhaupt beurteilen? Also wie will man einstufen, welche Aspekte von Intelligenz hochwertiger oder wichtiger oder besser sind als andere?
Genau, das ist eine normative Aussage. Und eine normative Aussage ist eigentlich nichts empirisch-wissenschaftliches. Was wir uns anschauen können, ist, wie Intelligenz organisiert und strukturiert ist. Darüber haben wir ganz am Anfang mal gesprochen, als wir uns verschiedene Modelle der Intelligenz angeschaut haben. Erinnerst du dich noch so an dieses Kartellhorn-Carroll-Modell mit dem G-Faktor der allgemeinen Intelligenz ganz oben und darunter dann die kristallisierten und die fluiden Fähigkeiten und darunter noch spezifischere Fähigkeiten?
So ganz dunkel sind da noch. Im Detail hätte ich es jetzt nicht mehr so zusammengepickt, aber ja, gerade die Namen, als du sie gesagt hast, da hat es laut gebimmelt in meinem Kopf.
Genau. Und da kann man natürlich sagen, da steht die allgemeine Intelligenz ganz oben. Das ist aber einfach ein empirischer Befund. Alle kognitiven Leistungstests hängen positiv miteinander zusammen. Und das, was wir dann extrahieren können statistisch, ist dann der sogenannte G-Faktor der Intelligenz. Und da könnte man sagen, das ist vielleicht die höchste Form der Intelligenz. Gar nicht wertend gemeint, sondern eben in Bezug auf diese Faktorstruktur. Jetzt muss man aber sagen, die Metakognition, die wird durchaus schon mal mit der Intelligenz zusammen untersucht. Und es zeigen sich auch leichte Zusammenhänge zwischen metakognitiven Fähigkeiten und der Intelligenz. Aber es ist nicht so, dass das jetzt das beste Maß für allgemeine Intelligenz ist, dass es am stärksten mit allgemeiner Intelligenz zusammenhängt oder so etwas.
Ich könnte mir fast aber vorstellen, dass hier vielleicht sogar gesellschaftliche Maßstäbe angesetzt werden. So nach dem Motto, dass halt eine Person, die viel über sich nachdenkt, quasi, jetzt fehlt mir das Fachwort, quasi nicht rückblickend, sondern reflektiert und quasi auf sich schaut und über sich selbst auch reflektiert und alles, dass das halt als gesellschaftlicher Aspekt einen hohen Stellenwert hat und dementsprechend von da dann vielleicht diese Behauptung kommt, dass das deswegen die höchste Form der Intelligenz ist. Aber wie du schon gesagt hast, das ist halt eben keine wissenschaftliche Einstufung, sondern höchstens vielleicht eine gesellschaftliche. Und die verändert sich ja auch ständig immer wieder, so wie sich die Gesellschaft verändert.
böse Zungen würden behaupten, Intelligenz ist heutzutage momentan nicht so der höchste Stellenwert. Aber das sind andere Dinge, die woanders hingehen.
Auf jeden Fall. Ich denke, es würde sicherlich nicht schaden, ein bisschen mehr über die eigenen Taten, das eigene Handeln und die eigenen Wünsche zu reflektieren. Also normativ teile ich das nicht. Ich denke, das ist extrem wichtig. Also im zwischenmenschlichen Miteinander und als gesellschaftliche Kontrollfunktion über das eigene Handeln zu reflektieren und auch Metakognition im eigenen Handeln zu haben. Aber ich glaube eben, das sind zwei verschiedene Ebenen. Das ist nicht Intelligenz, sondern das ist eben eine Form von Selbstreflexion und Metakognition. Vielleicht ein Bonbon zu Metakognition noch. Es gibt in der Kognitionspsychologie Forschung zum kritischen Denken. Das heißt, wie leicht falle ich denn so auf ganz einfache Denkmuster herein oder schaffe ich es tatsächlich, dem zu widerstehen und dann doch das Logische dahinter zu sehen? Das ist so ja, die Fähigkeit zum kritischen Denken. Reasoning nennt man das in dem Kontext manchmal auch. Und da zeigt sich tatsächlich, dass intelligentere Leute das besser können. Und wir haben vor einigen Jahren sogar mal eine Studie gemacht, wo wir uns angeschaut haben, wie anfällig Personen mit höherer und niedriger Intelligenz für solch ganz einfachen Heuristiken sind, wenn sie eigentlich logisch denken sollten. Aber wir haben auch das Umgekehrte gemacht. Wir haben den Leuten gesagt, sie sollen eigentlich so heuristisch denken, aber sie konnten auch logisch drüber nachdenken. Und da hat sich tatsächlich gezeigt, dass die intelligenteren Leute richtige Schwierigkeiten hatten, nicht logisch zu denken. Auch wenn wir denen gesagt haben, ihr sollt es nicht tun, ihr sollt einfach nur aus dem Bauch raus entscheiden, konnten die das nicht. Das heißt, sie hatten quasi so einen Bias zum logischen Denken. Und das wird so in der Kognitionspsychologie viel mit kritischem Denken auch in Verbindung gebracht.
Wir haben noch einen Punkt, wo wir nicht sicher waren, ob wir ihn mit reinnehmen oder doch. Jetzt sind wir tatsächlich relativ zügig durch. Ich würde sagen, den können wir noch mit reinnehmen, oder?
Auf jeden Fall. Der Punkt? Intelligente Menschen sind unordentlich lange wach und fluchen eher.
Das klingt nach mir.
Ja, fand ich tatsächlich ganz spannend, auch so in der Zusammenschau. Wir versuchen es mal auseinander zu sortieren. Also intelligente Menschen sind unordentlich. Habe ich mir angeschaut und wenn ich an Ordnung, Unordnung denke, denke ich als Psychologin als erstes an Gewissenhaftigkeit, als Persönlichkeitseigenschaft. Gewissenhaftigkeit sagt, wie wichtig ist es mir, gut strukturiert zu sein, Deadlines einzuhalten, mich rechtzeitig meinen Aufgaben zu widmen, Verpflichtungen einzuhalten und aber auch so Ordnung zu halten im Alltag. Und tendenziell findet sich da, wenn überhaupt, ein ganz kleiner positiver Zusammenhang, also dass intelligentere Leute eher gewissenhaft sind. Das ist aber wirklich ein sehr, sehr, sehr kleiner Zusammenhang. Es gibt aber eine Studie, die ich gefunden habe, die wohl eine leichte negative Korrelation spezifisch mit der Ordnungsliebe und Intelligenz berichtet. Aber also ich war mir nicht so sicher, wie wissenschaftlich diese Studie wirklich ist. Ich konnte leider auf den Originalartikel nicht zugreifen. Und die Zusammenhänge, die berichtet wurden, waren eher klein. Also vielleicht gibt es da einen ganz kleinen Trend zum unordentlichen Genie, aber ich glaube, die Meme-Verallgemeinerung ist eher falsch.
Ich glaube, da wollten sie einfach das Sprichwort, der Normalo hält Ordnung, das Genie überbricht das Chaos, einfach bestätigt wissen. Aber gut, ich meine, was ja auch da wieder so ein bisschen tricky wäre, ne, wenn es wieder so diese einfache Antwort wäre, dann könnte man auch hier wieder das ADHS dran ziehen und könnte sagen, ja, danke, mit ADHS ist das mit den Deadlines einhalten und dem Ordnungslieben und so, da ist halt alles nicht drin und trotzdem gibt es ja Genies unter den ADHS-Menschen. Also es, ne, wenn das so eine Korrelation hätte, dann würde sich da irgendwie beißen schon.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Was ist mit dem Fluchen, verdammt nochmal?
Ja, Fluchen, das fand ich tatsächlich spannend. Ich habe mich gefragt, wo das herkommt. Der Post hatte übrigens keine Quellen, weil wir da noch nicht drüber gesprochen haben. Aber was ich dann tatsächlich mir überlegt habe, ist, dass Fluchen ja einen großen Wortschatz erfordert. Ne? Wenn ich gut fluchen kann, muss ich viele Schimpfworte kennen. Und tatsächlich, wenn wir über Intelligenz sprechen, wissen wir, dass kristallisierte Intelligenz das Weltwissen ist, auch unter anderem unser Wortschatz und unsere verbale Flüssigkeit. Und dann habe ich tatsächlich herausgefunden, dass es so ein Maß für Taboo-Word-Fluency gibt. Also wie viele Schimpfworte kenne ich quasi eigentlich? Und tatsächlich korreliert diese Taboo-Word-Fluency auch mit der generellen Wortflüssigkeit. Das heißt tatsächlich, bedeutet Fluchen möglicherweise, dass ich vielleicht mehr Schimpfwörter kenne, aber es bedeutet jetzt nicht, dass ich also mehr fluche, weil ich intelligenter bin. Aber vielleicht habe ich eben einen größeren aktiven Wortschatz und fluche daher etwas diversifizierter, habe vielleicht mehr Zugriff zu Fluchwörtern, wenn ich sie gerade brauche. Das fand ich tatsächlich ganz witzig.
Und da hatten die ganzen Seemänner Klischee bewusst auch schon noch von mir. Ihm wird das Fluchen ja quasi immer nachgesagt, dass das in die Wiege gelegt ist. Was ich da vielleicht noch so als ganz anderen Gedanken spannend fände, ich habe eher gedacht, dass das vielleicht von der kreativen Ebene kommen könnte. Mhm. Und dass es deswegen vielleicht auch diesen Aspekt hat, dass die angeblich mehr fluchen, weil sie nicht so dieses Standardfluchen benutzen. Weil ich musste da so ein bisschen dran denken, dass ich zum Beispiel, das habe ich woanders aufgeschnappt und selber dann übernommen, dass ich irgendwann zum Beispiel als Kreativschimpfwort Schmutzpuckel mal aufgegriffen habe. Und das mochte ich dann halt viel mehr zu benutzen als halt zum Beispiel das A-Wort. Weil es dann irgendwie nicht ganz so derb ist, aber trotzdem dann irgendwie auch kreativ und anders. Und ich dachte erst, vielleicht hat es damit zu tun, dass man dann irgendwie kreativer ist, welche Begriffe man verwendet und so. Aber auch da wird es wahrscheinlich keine Korrelation geben. Ne?
Doch, tatsächlich finden wir leichte Zusammenhänge zwischen Kreativität und Intelligenz.
Aber nicht wegen kreativer.
Ja, ich vermute, dass das noch nicht untersucht wurde. Also Grüße gehen raus, liebe Studierenden. Wenn jemand Lust hat, dazu eine Bachelor- oder Masterarbeit zu schreiben, melden Sie sich gerne bei mir.
Hier finden sich immer Themen. Walter hört den Podcast, so findet ihr Themen für eure Bachelorarbeit.
Spannendes Thema. Wie gesagt, Zusammenhänge zwischen Kreativität und Intelligenz gibt es durchaus. Insofern, who knows?
Okay. Aber es gab noch einen dritten Punkt.
Genau, es ging darum, dass intelligentere Personen lange wach sind, also eher so Nachteulen sind. Und da ist erstmal auf der deskriptiven Ebene tatsächlich so ein bisschen was dran. Also man kann so verschiedene Chronotypen anschauen. Lerchen, das sind Leute, die eher früh aufstehen und früh zu Bett gehen. Und dann gibt es die Nachteulen, die lange schlafen und dann spät zu Bett gehen. Du grinst mich gerade an, ich weiß, wo du zu verorten bist.
Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Name ist Hase, wie ich Eule.
Und irgendwie schickst du mir manchmal um 4 Uhr Nachrichten nachts.
Das heilig verfängt ist.
Und da gibt es erstmal auf deskriptiver Ebene tatsächlich so Berichte, dass es einen Zusammenhang zwischen diesem Chronotypen und der Intelligenz gibt. Aber wenn man da genauer reinschaut, scheint es eher so zu sein, dass Personen, die intelligenter sind, haben eher bestimmte Dienstleistungstätigkeiten und eher anspruchsvolle Bürotätigkeiten, die tendenziell einfach später starten. Das heißt, wenn du intelligent bist, hast Abi gemacht, hast studiert, hast du vielleicht später einen Job in, ich sag mal, in der Finanzdienstbranche. Und dann musst du vielleicht erst um 9 im Büro sein. Das vielleicht auch erst um 9 im Büro. Das heißt, du hast einfach den Luxus, länger zu schlafen, als wenn du, um jetzt in die Klischeekiste zu greifen, vielleicht das Abi abgebrochen hast, weil deine kognitiven Fähigkeiten vielleicht nicht ausgereicht haben, um es zu machen. Oder möglicherweise einen Ausbildungsberuf hast, eher handwerklich tätig bist und möglicherweise schon um 7 irgendwo auf dem Bau stehen musst. Dann stehst du natürlich früher auf und hast dadurch quasi eine frühere Schlafenszeit. Das liegt aber nicht daran, dass dein Chronotyp grundlegend früher ist, sondern lässt sich vor allem auf unterschiedliche Arbeitsstrukturen wohl zurückführen.
Du hast es gerade erwähnt und ich möchte nochmal deutlich hervorgeben haben, das waren jetzt einfach ein bisschen Klischees, auf die wir zurückgegriffen haben. Aktuell ist das nämlich im Handwerk wohl eher so, dass man sich deine goldene Nase verdienen kann. Insofern weiß ich nicht, ob es dann so schlimm ist, wenn man vielleicht nicht unbedingt die höchste Intelligenz hat nach Klischee-Betrachtung. Gut, was ich halt auch zum Beispiel mal gelesen habe, und da wäre halt auch die Frage, ob das vielleicht auch reinspielt, ist, dass Leute auch teilweise dazu tendieren, länger wach zu bleiben, weil sie das Gefühl haben, zu wenig vom Tag zu haben und sich ein bisschen was vom Tag sozusagen zurückerobern und dann halt auch teilweise auf Schlaf verzichten. Also da ist man dann nicht unbedingt vielleicht länger wach, weil man intelligenter ist, sondern vielleicht ist man einfach länger wach, weil man das Gefühl hat, ey, sonst bin ich nur am Schlafen, Essen, Arbeiten.
Oh, persönlich kenne ich das Gefühl sehr, sehr, sehr gut und habe ich der Versuchung vielleicht auch schon ein paar Mal erlegen. Muss aber sagen, irgendwann rächt es sich dann mal zumindest bei mir, wenn man dann mehrere Tage diesen Schlafmangel hat, dann stellt sich dann doch raus, dass man dann an den nächsten Tagen ziemlich hinüber ist. Aber das kenne ich total, dass ich denke, ich will mehr Zeit haben und mehr Dinge machen und all den Dingen frönen können, die meinen Interessen entsprechen. Und klar, wenn intelligentere Personen, jetzt um die Brücke zurückzuschlagen, eine höhere Offenheit haben, mehr Erfahrungen erleben wollen, haben sie vielleicht auch mehr und diversere Hobbys. Das ist natürlich alles zeitintensiv, dem zu frönen.
Also wenn es diese Nachrichten gab, die es nicht gegeben hat, dann wäre das der Grund gewesen, warum es sie gab. Ich glaube, damit sind wir für heute erstmal mit Instagram durch. Wir haben nicht einmal die App geöffnet und trotzdem war es mir schon wieder zu viel. Man darf halt auf diese Social Media Seite und echt inzwischen nicht mehr zueinander unterwegs sein. Es wird höchstwahrscheinlich irgendwann, aber da brauchen wir erstmal ein bisschen Pause, wahrscheinlich eine Nachfolgefolge, also Zusatzfolge, weitere Folge zu dem Thema geben, weil es gab super viele Postings, die man noch hätte aufgreifen können und super viel, was man hinterfragen müsste an der Stelle. Aber ich glaube, für heute 4 Themen sind ganz gut. Wir sind ein bisschen kürzer heute als andere Folgen, aber auch das ist ja nicht verkehrt hin und wieder mal.
Genau, und wenn ihr draußen irgendwelche Themen habt, bei denen ihr denkt, das sind ja so Stereotype, die ich schon immer mit Intelligenz in Verbindung gebracht habe oder Klischees oder Mythen, auf die ich gerne mal draufschauen möchte, meldet euch doch gerne entweder per E-Mail oder in der Kommentarsektion des Podcasts. Dann können wir da genau das uns für die Nachfolgefolge anschauen.
Beziehungsweise wir können dann vielleicht, wenn genug zusammenkommt, so eine richtige Community-Frage-Version halt machen. Das wäre ja auch irgendwie ganz cool halt. Mhm. Kann man ja auch erstmal ein bisschen sammeln. Apropos nächste Folgen. Wir haben schon eine Idee für eine nächste Folge, aber da wollen wir jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Aber sagen wir mal so viel, es könnte wieder Gäste bei uns geben. Oder eine Gästin. Aber mehr sagen wir erstmal noch nicht an der Stelle. Und hoffentlich lässt die Folge dann noch nicht so lange auf sich warten. Wir wollten diese Folge tatsächlich auch schon im Januar schaffen. Was sich ein bisschen verzögert aufgrund von Projekten, die du hattest, die wir gemeinsam hatten. Sachen, die bei mir los waren. Wie gesagt, wir wollen daran arbeiten, aber das private Leben kann halt immer dazwischen kommen.
Jetzt danke ich euch auf jeden Fall erstmal fürs Zuhören. Ich hatte viel Spaß an der Folge. Es war schon wild, welche Storys der Intelligenz da draußen gibt. Finde ich sehr spannend.
Glück auch nach Haare nach dem Recherchieren für diese Sache.
Ich war tatsächlich am Freitag beim Friseur und habe relativ viele verloren, aber das hatte nichts mit dieser Folge zu tun. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne Feedback da. Ihr wisst, wie es geht. Ihr könnt uns per E-Mail kontaktieren. Ihr könnt uns Kommentare hinterlassen, zum Beispiel bei Spotify. Oder ihr könnt uns gerne auch eine Bewertung geben. Über 5 Sterne freuen wir uns am meisten. Aber auch alle anderen Formen der Bewertung freuen uns sehr. Gebt uns gerne Feedback dazu. Wir freuen uns, diesen Podcast für euch zu machen.
Brauche nicht mehr schneiden. Ich brauche nicht mehr die Abschied. Bald machst du den Podcast alleine, ich sag's dir. Du machst das alles super. Du nimmst alles an dich. Perfekt, so soll das sein. Mehr vor dem Podcast. Wir suchen hier einfach eine zweite weibliche Vorschauerin, dann ist alles end.
Auf gar keinen Fall, Afro. Auf gar keinen Fall. Ich will diesen Podcast nicht ohne dich machen. Komm gar nicht auf irgendwelche Ideen.
Ich ärgere dich nur ein bisschen. In dem Sinne, liebe Leute, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.